Also ich beschäftige mich also jetzt mit dieser Optogenetik und wir machen das seit 10 Jahren ungefähr. Und ich will Ihnen vorstellen, was Optogenetik ist oder erzählen, was Optogenetik ist und Sie vielleicht überzeugen, dass das tatsächlich ein großes Potenzial hat. Einmal für die Grundlagenforschung und zum anderen eventuell für eine therapeutische Anwendung. Ich definiere erstmal Optogenetik. Also ich habe keine Ahnung, was Sie für einen Background haben. Das heißt, wenn Sie irgendwas nicht verstehen, am besten gleich fragen. Ich definiere erstmal Optogenetik, weil der Name eigentlich ein bisschen verwirrend ist. Was wir machen ist, wir nehmen lichtaktiviertes Protein und exprimieren oder bringen dieses lichtaktivierte Protein in eine Zelle rein, in der dieses lichtaktivierte Protein nicht normal vorkommt. Und über dieses lichtaktivierte Protein wollen wir dann bestimmte Signalwege anschalten oder abschalten. Wir arbeiten an Neuronen, das heißt, für uns interessant sind die Signale von Neuronen, also dem, was im Hirn passiert, also Aktionspotenziale, die wir über diese lichtaktivierten Proteine auslösen können oder eben inhibieren können. Grundsätzlich, was können wir damit machen? Ein paar Beispiele. Man kann sich überlegen, man könnte so ein lichtaktiviertes Protein nehmen und es zum Beispiel im Herzen exprimieren. Das ist hier dargestellt, um zum Beispiel den Herzschlag zu kontrollieren. Man könnte diese lichtaktivierten Proteine nehmen und sie im Auge exprimieren, um zum Beispiel visuelle Reize auszulösen, was zum Beispiel wichtig sein könnte für Leute, die blind sind. Wir könnten diese lichtaktivierten Proteine nehmen, in bestimmten neuronalen Schaltkreisen im Gehirn exprimieren, um zum Beispiel bei neurodegenerativen Krankheiten Prozesse zu steuern und zu induzieren, die eben nicht mehr funktionieren in diesem Hirn. Wir könnten, und das haben wir gemacht zum Beispiel, diese lichtaktivierten Proteine auch im Rückenmark exprimieren, um Funktionen wie zum Beispiel die Atmung zu kontrollieren, die Blasenfunktion, die Darmfunktion oder meinetwegen die sexuellen Funktionen. Könnte eine Rolle spielen für Leute, die eine Rückenmarksverletzung haben. Oder, und das ist eigentlich das, was wir tatsächlich machen, wir wollen Grundlagenforschung damit machen. Das heißt, wir wollen diese Proteine in Neuronen exprimieren und verstehen, wie diese Neuronen miteinander kommunizieren und welche Signale sie benutzen, um bestimmte Dinge eben auszuführen. Das ist das Prinzip. Jetzt gehe ich mal davon aus, dass die meisten von Ihnen jetzt nicht so viel von Neuronen wissen. Deswegen will ich Ihnen so ein Neuron erstmal vorstellen. Und so ein Neuron, kommen wir später. Die Frage ist, warum wollen wir das eigentlich machen? Ja, also wir wollen Neurone über Licht steuern. Warum wollen wir das machen? Und zwar aus folgendem Grund. Wenn wir uns nämlich anschauen, wie wir seit 100 Jahren diese Neuronen vermessen und charakterisieren, wir machen das auf folgende Art und Weise. Wir nehmen zwei Elektroden oder mehrere Elektroden und stechen die in diese Nervenzelle hinein, um zwei Dinge zu machen, nämlich einmal, um diese Neurone zu stimulieren und dann die Signale von diesen Neuronen abzuleiten. So, jetzt können Sie sich vorstellen, dass wenn Sie zwei Elektroden, zwei scharfe Elektroden, zwei spitze Elektroden in irgendwas hineinstechen, dann ist das nicht gut. Das heißt, sie schädigen die Nervenzelle damit. Das heißt, die Frage ist, ob die Signale, die wir da messen, tatsächlich die Signale sind, die das Neuron normalerweise aussenden würde. Das heißt, wir wollten eigentlich eine Methode haben, mit der wir, wie wir sagen, nicht invasiv dieses Neuron zum einen kontrollieren können, also aktivieren können oder inhibieren können und dieses Neuron vermessen können. Das ist die Idee. So, jetzt schauen wir uns dieses Neuron mal näher an. Wir haben also zwei Zustände von diesem Neuron. Das definieren wir einfach mal so. Wir haben einen erregenden Zustand und wir haben einen inhibierenden oder einen hemmenden Zustand. Dieser erregende Zustand ist das Aktionspotenzial. Das heißt, dieses Aktionspotenzial ist das Signal, mit dem dieses Neuron kommuniziert. Das heißt, es feuert ein Aktionspotenzial, das wird nach da hinten geschickt und kommuniziert mit ihm. Ja? Und diese Aktionspotenziale können ausgelesen werden über sogenannten Ionenkanäle, Proteine, die in der Membran sitzen. Und es kommt hier zum Einstrom von Ionen. Und für uns interessant heute sind zwei Ionen, nämlich Natrium und oder Calcium. Hauptsächlich Natrium. Das heißt, wir öffnen so einen Kanal, zum Beispiel über ein nicht aktiviertes Protein. Wir kriegen Einstrom von Natrium. Wir lösen ein Aktionspotenzial aus. Das ist die Idee dahinter. Ja. Im umgekehrten Fall, wenn wir jetzt ein Neuron abschalten wollen, können wir andere Ionenkanäle öffnen, nämlich Ionenkanäle, die entweder für Kalium leitfähig sind oder eben für Chlorid. Das heißt, über einen Ausstrom von Kalium und einen Einstrom von Chlorid können wir diese Nervenzellen abschalten. Das heißt, wir brauchen hier ein lichtaktiviertes Protein, das entweder Kalium ausströmen lässt oder Chlorid einströmen lässt. Das heißt, wir haben zwei Prinzipien, einmal Natrium-Calcium, Depolarisation, Aktionspotenzial, Erregung, Kalium-Chlorid, Hemd, Inhibition. Das sind die zwei Prozesse, die wir kontrollieren wollen. Eigentlich ein ganz einfaches Prinzip. So, das stelle ich Ihnen vor heute, und zwar erstmal die Entwicklung dieser Optogenetik. Also die ersten Versuche, die gemacht wurden, die gezeigt haben, dass das ganze System überhaupt funktionieren kann. Und werde Ihnen dann zwei oder mehrere Proben vorstellen, sogenannte molekulare Sonden, die im Moment gerade verwendet werden. Im zweiten Teil erzähle ich Ihnen was über die Anwendung in mehreren Systemen, visuelles System. Bei blinden Mäusen konnte tatsächlich diese visuellen Reize wieder ausgelöst werden und die Mäuse sehen tatsächlich was. Erzähle Ihnen was über das Rückenmark, das uns unsere eigenen Arbeiten, relativ viele Arbeiten wurden gemacht im Gehirn. Ich zeige Ihnen ein Beispiel, wo hier im Mäusegehirn die Aggression kontrolliert werden konnte über Anschalten von Licht. Und dann die Weiterentwicklung. Es haben natürlich sehr viele Leute erkannt, dass diese Technik ein großes Potenzial hat. Das heißt, die sind jetzt mehr oder weniger aus dem Zentralnervensystem rausgegangen und aus dem peripheren Nervensystem und in andere Organe, in dem Fall Herz. Und wir können also mit diesen Sonden tatsächlich den Herzschlag regulieren. Am Ende noch ein Ausblick. Eine Arbeit, die vor 4 Wochen erschienen ist in Science. Die haben jetzt kein Licht genommen, sondern langwellige Radiowellen, um die Insulinfreisetzung in Mäusen zu induzieren. Und da kann man drüber nachdenken, ob das Potenzial hat für die spätere Anwendung. Und dann, wenn ich noch Lust habe, am Ende sage ich Ihnen noch was zur Zoologie der Optogenetik. Das ist ein neuer Forschungszweig, den wir versuchen zu etablieren gerade. So, die Entwicklung der Optogenetik, also die Entwicklung von molekularen Sonden zur Erregung und Inhibition von Neuronen. Also Erregung, Inhibition, das ist das, was wir kontrollieren wollen in den Neuronen. Und wir brauchen folgende Dinge, um dies zu bewerkstelligen. Wir brauchen nämlich einen nicht aktivierten Kanal oder Rezeptor, der in der Zelle, die wir kontrollieren wollen, in dem Fall ist das eine Purkinje-Zelle, die ist hier aus dem Kleinhirn, in der dieser Kanal oder Rezeptor nicht exprimiert wird, weil wir spezifisch eben nur diese eine Zelle über Licht kontrollieren wollen. Also Sie stellen sich vor, Sie exprimieren das im Auge, kann nicht funktionieren, weil wir da lichtaktivierte Proteine sowieso haben. Das heißt, wir müssen es in ein System reinbringen, wo dieser Rezeptor oder dieser Kanal normalerweise nicht drin ist. In dem Fall Nervenzelle. Zweitens, wir wollen dieses Signal möglichst schnell an- und abschalten. Ja? Also es sollte möglichst im Millisekundenbereich funktionieren. Wir wollen also keine 2 Stunden warten, um meinetwegen. Drittens, wir wollen es transportieren. Das heißt, wir sind zum Beispiel interessiert und Grundlagenforschung zum Beispiel mäßig oder auch von degenerativen Krankheiten zu sehen, was passiert denn, wenn wir hier oben Signale induzieren? Können wir zum Beispiel hier die Degeneration des Neurons in diesem Gebiet verhindern? Oder wir bringen es hier hin, das heißt, wir schalten Aktionspotenzial an dieser Stelle an, am Axon, und kontrollieren damit praktisch die Zielzelle im unteren Gebiet. Also unterschiedliche Dinge, die man mitmachen kann. Und ganz wichtig ist natürlich, dass diese molekulare Sonde, die man da reinbringt, nicht toxisch ist für die Zelle. Das heißt, die Zelle sollte überleben. So, wenn wir uns fragen, wo finden wir denn so lichtaktivierte Proteine? Und die erste Antwort darauf ist logischerweise, wir finden die im Auge. Und wir schauen uns hier mal als Beispiel das Auge von dieser Taufliege an, Drosophila melanogaster. Und zwar schauen wir hier mal rein, eigentlich ist das rot. Wir sehen also hier in diesem Auge, wenn wir jetzt einen Lichtblitz applizieren auf dieses Auge, dann sehen Sie hier diese Depolarisation, also diesen Einstrom von Natrium und Calciumionen. Und das ist ja genau das, was wir postuliert haben, genau das, was wir haben wollen. Wir wollen den Einstrom von Natrium und Calcium haben. Das heißt, wir können jetzt postulieren, wir nehmen dieses komplette Auge, setzen es in einen Neuron rein und aktivieren dieses Auge und damit soll ein Aktionspotenzial ausgelöst werden. Das heißt, wir könnten dieses Neuron kontrollieren. Das Problem ist nur, das Auge ist halt viel größer als das Neuron. Das heißt, wir müssen mal schauen, wie diese Signalkaskade aussieht. Und diese Signalkaskade schauen wir uns mal ein bisschen näher an. Und leider ist diese Signalkaskade relativ komplex. Ja, das ist also eine gut oder die best charakterisierte Signalkaskade, die es im Moment so gibt. Und wir sehen also, wir haben hier unser Licht. Das wird aufgefangen von einem Rezeptor. Dieses Signal, dieses Lichtsignal wird weitergegeben intrazellulär ein sogenanntes G-Protein. Dieses G-Protein schaltet ein Enzym an, es ist in dem Fall das Phospholipase C. Diese Phospholipase C schaltet einen intrazellulären Weg an, der sekundäre Botenstoffe freisetzt und diese sekundären Botenstoffe dann endlich aktivieren irgendwann mal unseren Ionenkanal. Das heißt, wir haben fünf Proteine in diesem Weg drin, die zusammen agieren müssen, damit dieser Natriumkanal, dieser Natrium-Calcium-Kanal angeschaltet werden muss. Aber es funktioniert. Jetzt haben wir ihn angeschaltet, jetzt müssen wir wieder abschalten. Und das schauen wir uns an, auch an. Und leider Gottes, um diesen abzuschalten, brauchen wir auch wieder vier oder fünf Proteine. Und das sind eben hier diese Kinasen, die hier in der Membran sitzen, die den Rezeptor phosphorylieren, dann binden andere Proteine und dann wird das G-Protein auch noch abgeschaltet. Also eine relativ komplexe Signalkaskade, die, wenn wir uns die anschauen, eben tatsächlich in diesem...
Ja. Ich kriege ein Problem, mir das vorzustellen. Wie kann ich mir das Begriffsverhältnis von Protein und einer Nervenzelle vorstellen?
Das ist eine gute Frage. Also ein Protein... Eine Nervenzelle ist im Durchmesser so ungefähr, oder der Zellkern ist 10 Mikrometer, sagen wir mal, eine Nervenzelle ist 50 Mikrometer und so ein Protein ist im Nanometerbereich. Das heißt, Sie können viele Millionen Proteine in so eine Nervenzelle reinbringen. Ja. Gut, wir haben also hier diese einzelnen Proteine, die alle beteiligt sind, um diese Aktivierung von diesem Natriumstrom auszulösen. Geclustert und gekoppelt in dieser Membran sitzen. Das heißt, im Großen und Ganzen können wir uns überlegen, in einem heroischen Experiment diese 10 Proteine zu nehmen, in eine Nervenzelle hineinzubringen, dann das Licht anzuschalten. Diese Nervenzelle sollte lichtsensitiv sein und wir sollten ein Aktionspotenzial auslösen. Das ist experimentell unheimlich schwierig. Ja? Deswegen hat das nie einer versucht. Außer Gero Miesenböck im Jahre 2002. Gero Miesenböck ist Österreicher, ist sehr nett, der war zu dem Zeitpunkt in Yale, als er die Versuche gemacht hat, ist jetzt in Oxford. Der erzählt hervorragende Geschichten und macht super Vorträge. Ich habe ihn gerade eingeladen in Keystone und bin da mit ihm Skilaufen gewesen. Also wenn ihr mal die Möglichkeit habt, einen Vortrag von ihm zu sehen, dann solltet ihr euch den anhören. Und ich behaupte einfach, aufgrund dieser Arbeiten kriegt ihr dafür den Nobelpreis. Das postuliere ich jetzt. Der hat Folgendes gemacht. Er hat diese ganzen 10 Proteine genommen, hat die jetzt nicht in Nervenzellen exprimiert, sondern erstmal hier in diesen Xenopus-Oozyten. Das heißt, das sind Froscheier. Ja, weil diese Froscheier sehr groß sind, das heißt, man kann da leicht was reininjizieren. Und diese Froscheier haben, also sind nicht lichtsensitiv. Das heißt, man kann ausprobieren, ob man sie lichtsensitiv machen kann. Und das hat er gemacht und tatsächlich über Expression von diesen 10 Proteinen her und Anschalten von Licht sieht ihr diesen Natrium-Calcium-Einstrom. Ja, also das, was wir brauchen, um praktisch ein Aktionspotenzial dann später in Neuronen auszulösen. Also wie gesagt, es ist unheimlich schwierig, 10 Proteine in Neuronen zu exprimieren. Das heißt, wir brauchen weniger. Und das hat er ausgetestet, praktisch die minimale Anzahl an Proteinen, die wir brauchen, um praktisch diese Natrium-Calcium-Ströme auslosen zu können. Und hat gefunden, dass er 3 braucht. Nämlich unseren lichtaktivierten Rezeptor, das Rhodopsin und dann 2 andere, die uns im Moment nicht so interessieren brauchen. Das heißt, das erste Problem hatte er gelöst. Das war, wir haben tatsächlich 3 Proteine, die ein Lichtsignal in eine andere Zelle induzieren können. Das zweite Problem, und das ist nicht so ganz ersichtlich auf den ersten Blick, ist, dass wir für die Lichtaktivierung einen Liganden brauchen. Und dieser Ligand ist ein Derivat vom Vitamin A in Möhren drin. Ja, deswegen hat mir meine Großmutter immer erzählt, iss viele Möhren, damit du gut sehen kannst. Ja, das ist also das Retinal und dieses Retinal wird umgewandelt in hier dieses Altrans- oder Elf-Cis-Retinal, das sitzt in diesem Rezeptor drin, es ist eigentlich die lichtaktivierbare Gruppe. Und logischerweise im Auge haben wir das vorhanden, aber in der Oozyte ist das eben nicht. Das heißt, wir müssen das applizieren. Und die Frage war, ob das ganze System funktioniert mit diesem Retinal und wie lange es funktioniert, weil wir natürlich in den Systemen nicht dauernd diesen Liganden einwaschen können. Zudem ist dieses Elf-Cis-Retinal sehr instabil und außerdem sehr teuer. Das war ein kritisches Experiment, das hat er gemacht und hat gesehen, dass tatsächlich, wir können also mit einmal einwaschen von diesem Vitamin-A-Derivat diese Lichtaktivierung über mehrere Stunden ausführen. Das war klasse. Ja, hurra.
Das war ein ja.
Ja, es gibt mehrere Möglichkeiten. Also die, was man in früheren Zeiten gemacht hat, ist eine Elektroporation. Das heißt, man hält zwei Elektroden links und rechts, baut ein elektrisches Feld auf. Die DNA ist negativ geladen, die wird über also Poren eben in die Zelle hineingebracht. Das funktioniert relativ schlecht. Was im Moment gemacht wird, wir benutzen Viren, um praktisch diese Proteine in die Zielzellen hineinzubringen. Ja. Das sehen wir später noch. Also im Moment wird mehr oder weniger alles mit Viren gemacht. Also nochmal wichtig hier ist, wir können also über mehrere Stunden hin Experimente machen mit dem Einwaschen von diesem Retinal. Bleibt also am Rezeptor gebunden. War ein wichtiges Experiment. Was ich später herausstellte, ist, dass wir das im Gehirn gar nicht brauchen, weil diese Rezeptoren praktisch diese Vitamin-A-Derivate, die praktisch in unserem Gewebe herumschwimmen, aufnehmen und in diese aktiven Komponenten selber umwandeln. Wie das funktioniert, keine Ahnung, aber es funktioniert. Das ist ein Grund, warum diese Technik jetzt so ein Durchbruch ist für die Analyse von Nervenzellen im lebenden Tier. So, jetzt hat er endlich das Experiment gemacht. Er hat seine drei Proteine genommen, hat sie in Neuronen exprimiert, hat das Licht angeschaltet und wie wir sehen, diese Neurone feuern Aktionspotenziale. Also diese Striche hier sind die Signale, die Aktionspotenziale. Wir sehen aber auch, dass die alle zu unterschiedlichen Zeiten Aktionspotenziale feuern und mit unterschiedlicher Geschwindigkeit. Das heißt, es ist relativ schlecht kontrollierbar und man kann es relativ schlecht abschalten. Das heißt, um nochmal zusammenzufassen, das war die erste Demonstration, dass es möglich sein könnte, ein lichtaktiviertes Protein in Neuronen zu exprimieren und die Neurone, die Signalwege der Neurone über Licht zu kontrollieren. Nachteil, wir brauchen drei Proteine, wir können das System relativ schlecht kontrollieren, eben schlecht an- und abschalten. Das hat der Gero Miesenböck auch erkannt und hat sofort eine neue Methode entwickelt. Und zwar ist das der Vorläufer der sogenannten chemischen Optogenetik. Ein Vertreter dieser chemischen Optogenetik, relativ bekannt jetzt, ist Dirk Trauner. Der sitzt in München, den haben sie aus Berkeley hier rübergeholt, ist ein Chemiker, der entwickelt diese Compounds. Aber der Vorläufer, die ersten Versuche wurden ebenfalls wieder von Gero gemacht. So sieht er aus. Da war er noch jung. Und zwar hat er ein anderes Prinzip sich ausgedacht. Er hat gesagt, das Prinzip, wir haben eine Nervenzelle und wir bringen jetzt einen Kanal, der Natrium- oder Calciumionen durchlässt, dort hinein, der eben dort nicht exprimiert wird. Und hat sich drei Kanäle rausgesucht, nämlich zwei davon kennen Sie. Das ist der Capsaicin-Rezeptor, der Mentholrezeptor und der ATP-Rezeptor. Der Capsaicin-Rezeptor, das ist derjenige Rezeptor auf Ihrer Zunge, der angeschaltet wird, wenn Sie Chili, also Chilischoten essen. Ja, das ist also ein Temperaturrezeptor. Das ist eigentlich ein Artefakt von dieser Chilischote. Dieser Stoff aktiviert den Rezeptor. Der wird normalerweise über Wärme aktiviert. Deswegen haben Sie das Gefühl, dass Ihnen der Mund verbrennt. Bei Menthol genau das Umgekehrte, das ist auch ein Artefakt. Menthol hat eine kühlende Wirkung, das ist ein Kälterezeptor. Das heißt, über diesen Rezeptor wird Kälte signalisiert und das Menthol kann eben diesen Rezeptor anschalten, deswegen hat Menthol so eine kühlende Wirkung. Der dritte ist ein ATP-Rezeptor. ATP ist ein Energiemolekül in unserem Körper, unter anderem auch ein Transmitter, wird ausgeschüttet und man kann eben Ionenströme aktivieren. So, der hat also diese drei Rezeptoren wieder in Neuronen exprimiert. Wie Sie sehen, ein Beispiel hier, wenn wir also jetzt diesen Capsaicin-Rezeptor in diesen Neuronen exprimieren und die Chilischote da drauf schmeißen, dann feuert dieses Neuron mit oder antwortet dieses Neuron mit Aktionspotenzial. Selber mit dem Menthol oder dem ATP. So, jetzt hat gesagt, okay, jetzt wollen wir dieses System über Licht kontrollieren. Das heißt, wir nehmen den Liganden. Ligand heißt das Teil, was eben diesen Rezeptor aktiviert, also Chili, Menthol oder ATP, und koppeln diesen Liganden mit einer lichtaktivierbaren Gruppe oder lichtsensitiven Gruppe. Das ist in dem Fall hier für das ATP dargestellt und diese lichtaktivierbare Gruppe kann über UV-Licht abgespalten werden. Das heißt, wir koppeln praktisch diesen Liganden an diese lichtaktivierte Gruppe, der ist inaktiv, dann scheinen wir blaues Licht drauf, also UV-Licht, dann wird die Gruppe abgespalten und damit wird dieser Ligand frei. Das ist ein Prinzip, das nennt sich Caged Compounds. So, das hat er probiert in Neuronen und tatsächlich, der kann also jetzt, wobei man das, den Lichtstrahl hier nicht sieht, also hier wurde Licht appliziert und zwar mehrmals, wir können also jetzt repetitiv über das Licht diese Neurone anschalten. So, die Frage für ihn war jetzt, funktioniert das auch in mehr komplexeren Systemen? Und er ist ein Experte in Drosophila, also in dieser Fliege, und hat sich gefragt, wie wäre es denn, wenn wir versuchen, über Licht die Fliegen zum Fliegen zu bringen? Aktivierten Rezeptoren in Neuronen exprimiert, die dafür verantwortlich sind, dass die Fliegen die Flügel bewegen. Und hat folgendes geschaltet und wie Sie sehen, fliegt die Fliege weg. Ja, wir können also jetzt über Expression von diesen Proteinen in bestimmten neuronalen Schaltkreisen eben dieses Verhalten, eben das Fliegen induzieren, über Licht. So, der eigentliche Durchbruch für die Optogenetik war dieses General Dobson. Und dieses Channel-Rhodopsin wird exprimiert, oder Kanal-Rhodopsin, wird exprimiert in der Grünalge Chlamydomonas reinhardii. Und diese Grünalge schwimmt zum Licht hin. Ja, die finden Sie in Tümpel draußen. Und wenn mal irgendwas auf Sie zugeschwommen kommt, in großen Mengen, dann könnte das diese Grünalge sein. Das stimmt nicht. Aber. Und diese Grünalge, schauen wir uns die näher an, diese Lichtsensitivität wird vermittelt über zwei Proteine. Das ist das Kanalrhodopsin Nummer 1 und das Kanalrhodopsin Nummer 2. Das sind eigentlich Protonenpumpen. Nur wenn wir uns das näher anschauen, fällt auf beim Kanalrhodopsin Nummer 2, dass dieses Kanalrhodopsin Nummer 2 nämlich auch Natrium- und Calcium-Ionen transportiert. Und aha, Natrium und Calcium brauchen wir, um Aktionspotenziale auszulösen. Und wir haben ein Protein. Diese Kanäle wurden kloniert. Im Jahre 2003 von drei Deutschen, Georg Nagel, Peter Hegemann und Ernst Bamberg. Der eigentlich die Arbeit gemacht hat, ist der Georg Nagel. Der sitzt jetzt als Professor in Würzburg, war zu dem Zeitpunkt Postdoc bei Ernst Bamberg, der ist Max-Planck-Direktor in Frankfurt. Der Peter Hegemann war der Experte an Chlamydomonas, also an der Grünalge. Das sind Experten hier an Ionenkanälen und Transportern. Und der war zu der Zeit in Regensburg, ist jetzt in Berlin. Und der hat mir damals also diesen Klon geschickt und wir haben also das angeschaltet über Licht. Und was man sieht in heterologen Expressionssystemen, was auch immer das ist, dass wir hier tatsächlich diesen Natriumstrom haben. Und damit war klar, mit diesem theoretisch sollte das auch in Neuronen funktionieren. Und dauerte nicht lange, und zwar drei Gruppen gleichzeitig im Jahre 2005 haben also dieses Kanalrhodopsin tatsächlich in Neuronen exprimiert. Und zwar, das ist der Andreas Gottschalk aus Frankfurt, das waren wir damals in Cleveland, und das ist der Carl Dieseroth von Stanford. Und in drei unterschiedlichen Arbeiten wurde das Prinzip dargelegt. Das heißt, wir exprimieren dieses Protein in Neuronen, wir schalten Licht an, und zwar hier mit 5 Millisekunden, und wir lösen Aktionspotenzial aus. Ganz einfaches System, wir brauchen nichts dazu zu geben. Wir haben ein Protein reicht aus, praktisch, um dieses Aktionspotenzial auszulösen. Gut, so, wir haben also jetzt ein lichtaktiviertes Protein, mit dem wir Aktionspotenziale auslösen können. Nächste Frage, gibt es lichtaktivierte Proteine, mit denen wir das Gegenteil machen können, indem wir das Aktionspotenzial auslöschen können, also die Nervenzelle inhibieren können? Und wir hatten also die Idee, wir schauen jetzt nicht mal ins Drosophila-Auge, sondern wir schauen in unser Auge hinein und schauen wir uns die Signalkaskade an in unserem Auge. So fällt auf, die ist relativ ähnlich der im Drosophila-Auge, also relativ komplex, aber die koppelt hier intrazellulär ein sogenanntes inhibitorisches G-Protein. Das brauchen wir uns nicht merken, aber dieses inhibitorische G-Protein macht Folgendes. Das schaltet nämlich einen Kaliumkanal an. Es kommt also hier zum Ausstrom von Kalium. Vorher hat man Natrium, Calcium, jetzt Kaliumchlorid interessiert uns. Ja? Kaliumchlorid können wir eine Nervenzelle abschalten. Und diesen Weg, der ist relativ bekannt, wurde nämlich zum ersten Mal beschrieben, mehr oder weniger, wobei er es nicht wusste, 1923 von Otto Loewi. Und zwar ist das derjenige Signalweg, der unseren Herzschlag kontrolliert. Und zwar wird vom Vagusnerv Acetylcholin ausgeschüttet, trifft auf diesen Signalweg, dieser Kaliumkanal wird angeschaltet und damit verlangsamt sich der Herzschlag. Das heißt, die Aktionspotenziale werden verlängert. Es ist halt schwieriger, so ein Aktionspotenzial auszulösen. Die Idee war jetzt, gut, wir nehmen dieses Vertebratenrhodopsin und exprimieren es in Neuronen, das hier zu sehen ist, um zu sehen, ob wir tatsächlich damit die Aktionspotenziale auslöschen können. Und das war tatsächlich der Fall. Wir können also das Licht anschalten. Wir kriegen hier einen Ausstrom von Kalium und damit eine Hyperpolarisation und eine Verringerung der Aktionspotenzialfolgerungsfrequenz. Das heißt, das System funktioniert. Zweites Prinzip ist das Chlorid. Und dieses Prinzip wurde verwirklicht von zwei Leuten aus den USA. Ed Boyden, der ist am MIT jetzt, und Carl Dieseroth, immer noch in Stanford. Und die haben eine Chloridpumpe genommen und aus dem Archibakterium Natronomium, in besonderen in Salzwüsten. Selbe Prinzip, die haben es exprimiert in Neuronen, haben das Licht angeschaltet und wie Sie sehen, kommt es nun zur Abschaltung von Aktionspotenzialen. Das Interessante an diesem Protein ist, dass es über gelbes Licht aktiviert wird, wohingegen das Kanalrhodopsin, was ich vorher vorgestellt hatte, über blaues Licht. Wir haben also jetzt zwei Proteine, eins für blaues Licht, mit dem wir ein Aktionspotenzial induzieren können, also eine Erregung auslösen können, ein anderes Protein, das Halorhodopsin, diese Chloridpumpe, gelbes Licht, Neuron wird abgeschaltet. Das heißt, theoretisch könnten wir jetzt damit rumspielen, wir könnten jetzt antagonistisch bestimmte Prozesse kontrollieren. Das haben die sich auch überlegt und haben diese zwei Proteine jetzt im Nervensystem und im Muskel von einem Wurm exprimiert. Das ist auch wieder ein biologisches Modell, Xenorhabditis elegans nennt sich das Teil. Ist ein super genetisches Modell, um Versuche zu machen. Und die haben also jetzt hier dieses Halorhodopsin, Channelrhodopsin im Muskel und in Nervenzellen hier im Kopfgebiet exprimiert, um praktisch die Bewegung von diesem Wurm kontrollieren zu können. Über Anschalten von gelbem und blauem Licht. Und das schauen wir uns mal an, was da passiert. Wenn wir das jetzt machen, hier ist unser Wurm. Wir schalten jetzt blaues Licht an, der zieht sich zurück, gelbes Licht geht er nach vorne, blaues Licht zurück, gelbes Licht nach vorne und so weiter. Das heißt, wir können jetzt mehr oder weniger die Funktion von diesem Wurm, die Bewegung von diesem Wurm, tatsächlich über Licht kontrollieren. So, jetzt ist die Frage, jetzt haben wir rumgespielt mit diesen Teilen, was können wir damit machen? Und jetzt gehen wir mal in die Anwendung und ich gebe Ihnen vier Beispiele, exemplarisch, was man tatsächlich damit machen könnte. Das erste und wahrscheinlich kommt das jedem in den Sinn sofort, ist das visuelle System. Wir haben lichtaktivierte Proteine, das heißt, wenn wir die im Auge exprimieren in Leuten, die blind sind, könnte man da eventuell wieder das Sehsystem mit aktivieren. Da arbeiten relativ viele Gruppen dran an dieser Fragestellung und viele Versuche wurden in einem Mausmodell für eine menschliche Krankheit gemacht. Das ist diese Retinitis pigmentosa. Dabei kommt es zu einer Degeneration der Photorezeptorzellen. Die sitzen hier oben drauf. Diese Photorezeptorzellen sind verantwortlich dafür, dass wir das Licht aufnehmen oder wahrnehmen können. Ja, ohne diese Photorezeptorzellen sind wir blind. Das heißt, diese Mäuse mit dieser Krankheit sind blind. Das sieht man hier. Und zwar wurde hier ein Lichtblitz appliziert, eben auf auf das Auge von den Mäusen und wurde hier hinten die Aktionspotenziale vermessen. Wie wir sehen, reagieren die normalen, also gesunden Mäuse eben hier auf diesen Lichtblitz mit einer Feuerung von Aktionspotenzialen. Diese Striche sind einzelne Signale, also das Feuern der Zelle. In den blinden Mäusen dagegen sind die vollkommen unempfindlich. Jetzt wurde in diesen Zellen, die jetzt nicht abgestorben sind, also unterhalb von den Photorezeptorzellen, dieses Kanalrhodopsin Nummer 2 exprimiert. Also dieses Natrium-Calcium-Kanal. Und das Licht wurde eingeschaltet und jetzt wird praktisch diese Zelle wieder lichtsensitiv. Die Frage war natürlich jetzt, und also gerade nochmal auf diese Virusfrage zurückzukommen, das ist zum Beispiel jetzt publiziert worden in Molecular Therapy. Es wird also im Moment ausgetestet, ob diese Viren, in dem Fall Adenoviren, benutzt werden können, um tatsächlich im Menschen Versuche zu machen. Ja, das ist halt Gentherapie. Die Frage, die sich hier stellt, ist, wir können praktisch diese Zellen jetzt aktivieren, nur können die Mäuse irgendwas erkennen? Können die dieses Lichtsignal erkennen und können sie verarbeiten? Und dazu wurden halt wieder Versuche gemacht, und zwar mit so einer sogenannten Water Maze. Das ist ein normaler Mausversuch, der bei uns auch im Labor gemacht wird. Sieht folgendermaßen aus. Wir haben also hier so ein Becken, da wird eine Maus reingesetzt und hier sind überall Plattformen unter Wasser, die kann die Maus nicht sehen. Das heißt, diese Maus muss jetzt lernen, irgendwie in eine bestimmte Ecke zu schwimmen, um diese Plattform zu finden, weil die Mäuse eigentlich nicht gerne schwimmen. Ja. Und was die jetzt gemacht haben in den Versuchen, die haben jetzt hinten an diese Plattform, mal gucken, praktisch ein Lichtsignal gestellt, um der Maus zu signalisieren, hier hinten ist die Plattform. Ja, die Mäuse erkennen das, lernen das schnell und dann schwimmen die direkt auf diese Plattform zu. Das sieht man hier in diesen Arbeiten tatsächlich, und das sind jetzt diese Wildtypenmäuse, also die Mäuse, die sehen können, die finden innerhalb von 5 Sekunden bei einer gewissen Lichtintensität sofort diese Plattform und schwimmen darauf zu. Die blinden Mäuse dagegen finden diese Plattform gar nicht. Also reiner Zufall, die diese Plattform finden. Und jetzt hier zwischen haben wir jetzt unsere Mäuse, die dieses Kanalrhodopsin in diesen Bipolarzellen, also unterhalb der Photorezeptorzellen, exprimieren. Und wie wir sehen, mit einer entsprechenden Lichtintensität finden die diese Plattform. Das heißt, die müssen dieses Lichtsignal erkennen. Und es gibt keinen Unterschied mehr zu den normalen Mäusen. Das heißt, wir können über dieses System tatsächlich Lichtantworten im zentralen Nervensystem auslösen, die eine Bedeutung für diese Mäuse haben. Zweites Beispiel, Rückenmark. Das sind jetzt Versuche, die wir in Cleveland gemacht haben, und zwar hinsichtlich Rückenmarksverletzungen. Die Idee ist eigentlich folgende, dass wir wissen, unsere Rückenmarksnerven eben viele verschiedene Dinge kontrollieren. Unsere Muskeln und eben auch Muskeln, die beteiligt sind, um bestimmte physiologische Prozesse zu kontrollieren, wie zum Beispiel Atmung, Blase, Darm und eben sexuelle Funktionen. Und das sind eben Dinge, die bei Rückenmarkspatienten geschädigt sind und die Schwierigkeiten haben, zum Beispiel zu atmen, zum Beispiel auf die Toilette zu gehen. Das sind aber Kreisläufe, die normal vom zentralen Nervensystem reguliert werden, jetzt aber aufgrund der Rückenmarksverletzung eben nicht mehr aktiv werden, theoretisch aber im Rückenmark alleine ablaufen können, weil es Reflexe sind. Und die Idee war jetzt praktisch, diese Reflexe unterhalb vom zentralen Nervensystem zu kontrollieren. Das haben wir zuerst ausgetestet, um zu sehen, ob das theoretisch funktionieren kann, am Hühnerembryo. Und zwar haben wir in diesem Hühnerembryo hier in die Motoneurone im Rückenmark eben diese Kanalrhodopsine oder diese lichtaktivierten Proteine gebracht, um diese Aktionspotenziale auszulösen. Und die Frage war, ob wir über diese Aktionspotenziale eine Kontraktion induzieren konnten. Und ich zeige Ihnen da einen Film zu. Und zwar sehen wir hier so ein Embryo, der liegt auf dem Ei. Und zuerst die Kontrolle, was man da sieht, ist folgendes. Mal sehen, ob man das sieht. Ja, das sieht man relativ schlecht. Wir sehen hier den Kopf, das Vorderbein, das Hinterbein und hier ist das Rückenmark von dem Embryo. Der kontrahiert sich jetzt, der Embryo. Das passiert alle 2 Minuten, alle 2,5 Minuten. Die brauchen diese Kontraktion für die Entwicklung des Nervensystems. Das ist ein regulatorischer Prozess, der normal abläuft. Wir haben jetzt hier im Hinterbereich dieses Kanalrhodopsin hineingebracht. Und jetzt schaltet man das Licht an und jetzt sehen Sie hoffentlich, dass der Embryo sich mehr oder weniger dauernd kontrahiert. Was wir gelernt haben da von den Versuchen war, dass wir tatsächlich die Kontraktion kontrollieren können über diesen Kreislauf von den Motoneuronen. Die Frage ist, können wir das auch machen in einer Situation, wo es eben wichtig ist, zu kontrahieren, eben zum Beispiel bei einer Atmung, und sind hier in ein Rattenmodell gegangen für Rückenmarksverletzungen, haben eine Läsion gesetzt, und zwar hier am zweiten Halswirbel, haben da durchgeschnitten, und zwar nur auf einer Seite vom Rückenmark, die andere Seite blieb intakt. Der Grund, warum man das macht, dass die Ratte praktisch im Experiment überlebt. Ja? Und haben dann hier unten die Diaphragma-Kontraktion vermessen, die praktisch unsere Lunge bewegt, damit wir atmen können. Also das Diaphragma ist unser Muskel, den wollen wir kontrollieren, eben über diese Neurone. Und wie wir sehen, wenn wir also diese Kontraktionen aufnehmen, hier mit EMG-Ableitung, sehen wir, dass die intakte Seite vom Diaphragma sich kontrahiert, wohingegen auf der anderen Seite, wo die Läsion gesetzt wurde, diese Kontraktionen ausbleiben. Und wir haben praktisch jetzt unterhalb von dieser Läsion, also unabhängig vom zentralen Nervensystem, dieses Kanalrhodopsin exprimiert, haben das Licht angeschaltet und wie Sie sehen, kommt es jetzt zur rhythmischen Kontraktion vom Diaphragma auf der linken und der rechten Seite. Das heißt, theoretisch kann man sich vorstellen, dass mit dieser Technik jetzt kleine Kreisläufe kontrolliert werden, die praktisch nicht mehr funktionieren in Patienten, die eine Rückenmarksverletzung haben. Drittes Beispiel, Kontrolle von Schaltkreisen im Gehirn. Da gibt es mehrere oder sehr viele Beispiele hierfür. Ein Beispiel, das ich am Anfang gezeigt hatte, war Parkinson, dass man eventuell, also im Moment mit Deep Brain Stimulation, also Implantation von Elektroden in bestimmte Hirnbereiche und Auslösung von elektrischen Signalen in diesen Hirnbereichen, könnte man mit dieser Technik eigentlich viel spezieller machen, weil man eben nur spezifische Neuronen und Neuronengruppen aktivieren kann. Dass das möglich ist, ist in dieser Arbeit gezeigt. Dieser David Anderson, der in Caltech sitzt, interessiert sich aber jetzt nicht für Parkinson, sondern für Aggression. Und er hat praktisch dieses Kanalrhodopsin hier im Hypothalamus exprimiert und in bestimmten Zellen in diesem Hypothalamus, die dafür verantwortlich sein sollen, dass wir aggressiv werden. Und das hat er ausgetestet. Er hat also praktisch jetzt einen Lichtleiter implantiert in das Mäusehirn. Und wie wir sehen, das ist eine männliche Maus, eine weibliche Maus. Was die Mäuse machen normal, wenn man zusammensetzt, Männlein, Weiblein, die versuchen sich zu paaren, oder besser gesagt, das Männchen versucht sich zu paaren. Und jetzt wird irgendwann mal das Licht angeschaltet und dann verhält sich diese Maus ganz anders. Die fängt also sofort an, die andere Maus zu attackieren. Das heißt, hier wird Aggression ausgelöst. Die Frage, die sich jetzt stellte in seinem Versuch, ist das jetzt spezifisch für Männlein, Weiblein, also Aggression gerichtet gegen das andere Tier, oder ist das spezifisch für Aggression generell und für diese entsprechende Hirnregion? Und hat deswegen einen zweiten Versuch durchgeführt. Und das ist hier gezeigt, wo er eben den Handschuhkäfig hat. Und dann wird dieser Handschuh also sofort attackiert. Wir können also mit dieser Technik jetzt spezifische Neuronengruppen im zentralen Nervensystem anschalten, die spezifische Verhaltensweisen auslösen. Vierte Beispiel, wir gehen jetzt raus aus dem Gehirn und gehen jetzt mal ein anderes Organ ins Herz rein. Und das wurde gemacht von einer Gruppe aus Bonn. Die haben jetzt dieses Kanalrhodopsin in Kardiomyozyten in Kultur erstmal exprimiert, um zu sehen, ob die diese Kardiomyozyten über blaues Licht kontrahieren lassen können. Und wie wir sehen, können wir jetzt über Anschalten von blaues Licht genau diese Kontraktion von diesen Kardiomyozyten kontrollieren. Die Frage war, funktioniert das auch im Herzen? Das wurde jetzt ausgetestet von einer anderen Gruppe, von Herwig Bayer, der sitzt in München, war in Berkeley vorher. Der hat das im Zebrafisch gemacht, und zwar hier im Herzen exprimiert. In dem Fall hat er jetzt exprimiert, und das habe ich als Beispiel rausgesucht, das Halorhodopsin, wo wir also abschalten. Wir können jetzt über Licht anschalten, praktisch dieses Herz über einen gewissen Zeitraum kontrollieren. Funktioniert auch mit Channel Rhodopsin, nur das sieht man es halt nicht so gut, weil es eben dann einfach schneller geht. Gut. So, das waren vier Beispiele. Jetzt haben wir ein Problem. Wenn man darüber nachdenkt, wie wir das jetzt anwenden wollen, also besonders im Gehirn, ist die Frage, die jetzt von Ihnen sofort kommen muss, wie kriegt man denn das Licht ins Gehirn? Beispiel, wir müssen irgendwas implantieren, was wieder nicht so klasse ist. Wir können es aber genauer machen über die spezifische Expression. Also es hat schon einen großen Vorteil gegenüber Implantationen von irgendwelchen Elektroden. Wir müssen aber irgendwie dieses Licht ins Gewebe hineinbringen. Und das Problem an Licht ist, dass dieses Licht eben das Gewebe nicht oder sehr schlecht penetriert. Es geht also nicht durch. Und dazu haben sich Leute aus von der Rockefeller University in New York Gedanken gemacht. Und dieses Paper ist ganz frisch, das kam jetzt erst raus. Und zwar haben die gesagt, warum nehmen wir nicht Radiowellen? Die gehen nämlich sehr gut durchs Gewebe und schalten damit irgendwelche Prozesse an. Die Frage ist, wie kann man das machen? Und die haben also jetzt in der folgenden Arbeit sogenannte Nanopartikel sich hergestellt mit einem Eisenarm. Und diese Nanopartikel haben folgende Eigenschaften. Die können jetzt diese Radiowellen, die Energie dieser Radiowellen aufsaugen und setzen die um in Wärme. Wärme haben wir schon kennengelernt. Wir hatten vorhin unseren Capsaicin-Rezeptor, der auf Chili reagiert, also ein Wärmerezeptor. Der sollte eigentlich, wenn er mit diesen Nanopartikeln in Kontakt kommt, öffnen und damit Ionen einströmen lassen. Und das funktioniert tatsächlich. Die haben also diesen Nanopartikel gekoppelt an diesen Chili-Rezeptor und wir kriegen Einstrom von Ioden. In dem Fall Calcium. Die haben jetzt Folgendes gemacht. Die haben diesen Calcium-Einstrom gekoppelt, relativ komplexer Prozess, gekoppelt mit der Induktion von einer Genexpression. Das heißt, es werden jetzt neue Proteine gemacht und in dem Fall Insulin. Ja, die haben also jetzt in der Maus die Insulinproduktion hochreguliert über diesen Prozess. Und wie wir sehen, wenn wir ja praktisch dieses System anschalten, kommt es zur Insulinausschüttung und zur Absenkung des Glukosespiegels im Blut. Komplett andere Technik, relativ komplex. Die Frage ist natürlich jetzt, was passiert, wenn du jetzt das Radio anschaltest und Mittelwelle hörst? Ja? Das heißt, das haben die jetzt nicht ausgetestet. Keine Ahnung. Das heißt, wir müssen uns natürlich irgendwie brauchen ein System, das natürlich nicht von überall angeschaltet werden kann. So ist mal sehen, wie sinnvoll das ist. Aber die Idee, wiederum, das ist die erste Idee, vom Prinzip her funktioniert es. So, jetzt in den letzten zwei Minuten zeige ich Ihnen noch, was wir, Olivia und ich, Olivia sitzt dort, in den letzten drei Wochen gemacht haben. Das stimmt gar nicht. Schon länger her. Und zwar, als ich vor zwei Jahren hier nach Deutschland gekommen bin, habe ich mir überlegt, ich habe ja den Lehrstuhl für Zoologie und Neurobiologie übernommen und Neurobiologie haben wir ja gemacht. Was machen wir mit der Zoologie und wie können wir praktisch diese Optogenetik mit der Zoologie verbinden? Und die Idee war eigentlich, wir suchen uns eine Lichtquelle, die wir tatsächlich auch in unserem Gehirn exprimieren können. Und eine Lichtquelle kennen Sie vielleicht vom Glühwürmchen, ja, also Biolumineszenz. Glühwürmchen gab es in Ohio, wo ich war, im Sommer wie Sand am Meer, Millionen von denen. Und die erste Idee war, wir machen Glühwürmchen hier in Bochum. Wer hat dieses Jahr schon ein Glühwürmchen gesehen? Ja? Dann komme ich mal zu Ihnen und sammle das ein. Also es gibt relativ wenig Glühwürmchen in Deutschland. Das zweite Problem ist mit den Glühwürmchen, ist, die leben erstmal 2 Jahre im Boden. Und dann kommen sie raus, glühen und dann sind sie tot. Ja, sozusagen, also das war das wahrscheinlich das letzte Glühen des Glühwürmchens in diesem Jahr. Das heißt, wir mussten nach anderen Organismen Ausschau halten, die Biolumineszenz machen. Und das ist nicht so ganz einfach, weil die meisten Organismen eben tief unten im Meer leben. Nur das Problem ist, oder das Gute ist, an unserem Institut ist der Ralf Teurian, der beschäftigt sich mit Korallen und geht viel tauchen. Und er hat mir gesagt, ich soll mal mit nach Ägypten kommen, weil da gibt es diesen Fisch. Und dieser Fisch ist relativ weit oben an der Oberfläche und den könnte man vielleicht fangen und studieren. Und was man also sieht, wenn man also in Ägypten tauchen geht, tagsüber, dann sieht das sehr nett aus. Logischerweise ist der Fisch natürlich nur nachts zu sehen. Und er lebt in diesen Höhlen drinne, die relativ nah an der Oberfläche sind. Das heißt, wir sind also dann nachts raus. Ich habe jetzt nur ein Bild von mir. Und haben versucht, praktisch diese Fische zu beobachten. Und ich zeige Ihnen jetzt, wie dieses Signal aussieht von diesen Fischen. Also diese blauen Punkte sind jetzt die Augen von den Fischen, die auf einen zuschwimmen. Und die versuchen wir also jetzt einzufangen und wir versuchen praktisch zu verstehen, warum wir dieses Licht sehen können. Erstmal, also wie schaffen es die Fische, so ein helles Signal zu erzeugen, was nämlich nicht trivial ist, weil wenn sie so eine Luziferase nehmen und in Neuronen exprimieren, sehen sie das nicht. Das heißt, es muss Mechanismen geben, um das tatsächlich hell zu machen. Das heißt, wir brauchen helles Licht, um diese Signalkaskaden anzuschalten. Und zum anderen, um zu verstehen, wie praktisch dieses oder wozu dieses luminisierende Signal überhaupt verwendet wird. Weil die Forschung wurde mehr oder weniger eingestellt im Jahre 1973. Ja, also nichts ist mehr bekannt. Ich bin fertig.